beschreiben dieses Gefühl. Im Moment unsagbares Glück.
Die ganze Demütigung der Jahre, alles ist vorbei.
Ich als Belarusin, die für ihre Freiheit kämpft, ich bitte sie darum, dass sie immer entlang Mauer laufen und denken daran, dass es ein Symbol für Freiheit und Widerstand ist. Und da man muss das nie vergessen, dass es diese Mauer, so schnell wie sie gefallen ist, kann so schnell wieder aufgebaut werden.
Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Denkwürdiger Ort ist es hier.
Ja, absolut. Wir stehen heute hier an der Eastside Gallery. Mit 1,3 Kilometern Länge ist es auch die längste Street Art Gallery der Welt. Gleichzeitig aber natürlich auch das längste noch stehende Stück der Berliner Mauer. Hier waren Ost- und West-Berlin einst voneinander getrennt und das für 28 Jahre.
Und somit ist dieser Ort ein Symbol des Kalten Kriegs auf der einen Seite, aber eben auch heute ein Symbol der Hoffnung. Und ich glaube, wie wichtig das sehr vielen Menschen ist, zeigen uns natürlich auch die Anzahl der Menschen, die hier sind. Also es ist wie rund um die Uhr einfach nur voll.
Unglaublich voll, denn es sind jährlich Millionen von Besucherinnen, die allein von der Eastside Gallery nach Berlin gezogen werden.
Und ganz besonders in diesem Jahr, zum 36. Jahrestag des Mauerfalls, seit dem 9. November 89, lädt Berlin zum ersten Mal zur Berlin Freedom Week ein, einer neuen stadtweiten Veranstaltungswoche rund um die Themen Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Und es sind alle eingeladen, zu den Themen selbst aktiv zu werden, natürlich mitzudenken und mitzureden.
Überall in der Stadt findet ihr in dieser Woche und naja, eigentlich auch übers Jahr verteilt immer wieder in Berlin Workshops, Lesungen, Führungen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und bei der Freedom Conference, zu der wir euch alle hier nochmal herzlich einladen, kommen tatsächlich führende Stimmen aus Politik, Wirtschaft, Bildung, Medien, Kultur aus der ganzen Welt zusammen, um eben den demokratischen Wandel in der Welt voranzutreiben.
Und ganz eng verbunden mit diesen Themen sind auch unsere beiden Gäste heute.
Frank Ebert, der in Ost-Berlin aufgewachsen ist und schon sehr jung in der Opposition aktiv war. Und Anna aus Belarus, die sich auch hier vor Ort in Berlin für die Freiheit der Menschen in der Ukraine und in Belarus einsetzt.
Und wir sprechen mit beiden darüber, was es bedeutet, Freiheit zu leben und sie gegen Unterdrückung auch immer wieder zu verteidigen.
Hallo, ich bin Anna, ich bin gebürtige Belarusin und seit 2019 lebe ich in Berlin und seit 2021 arbeite ich in einer Menschenrechtsorganisation Libereco, deren Fokus auf Ukraine und Belarus liegt. Ja. Und wir kämpfen für Demokratie in Belarus.
Ich bin der Frank. Derzeit bin ich Berliner Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. War zu DDR-Zeiten in der Opposition tätig, habe da Zeitschriften und Flugblätter, also so illegale Zeitschriften und Flugblätter gedruckt, habe dann ein Archiv gegründet, das Archiv der DDR-Opposition, als Gegenpart zu der staatlichen Überlieferung, weil da haben wir kilometerweise Akten, also hunderte von Kilometern Stasi-Akten, SED-Akten. Das ist das, was ich gemacht habe.
So. Aber darf ich ganz kurz, nur dass wir das so einordnen können, dass es gibt dieses Archiv, aber was machst du so in deinem täglichen Leben? Guckst du, dass das Archiv gut bewacht ist oder gehören noch andere Aufgaben dazu?
Nein, also in dem Archiv habe ich ja gearbeitet, da arbeite ich ja nicht mehr. Jetzt bin ich ja ein sogenannter Wahlbeamter. Jetzt habe ich sozusagen die Aufgabe einerseits der Beratung, das heißt also Leute, die zum Beispiel im Knast gesessen haben zu DDR-Zeiten, strafrechtliche und verwaltungsrechtliche Rehabilitierung zu beraten, aber auch zu fördern. Also wir fördern relativ viele Projekte, die sich mit der Aufarbeitung der SED-Diktatur beschäftigen. Zum Beispiel das Stasi-Museum in Lichtenberg, die Robert-Havemann-Gesellschaft mit ihrem Archiv der DDR-Opposition. Auch kleinere Projekte, also zum Beispiel haben wir auch eine Schallplatte mal mitfinanziert zu einer Band in der DDR, die verboten war, eine Punk-Band. Ja, sowas halt. Also auch viele kleine Theaterstücke, alles Mögliche.
Ja, und diese Berlin-Geschichte, also die ist eben auch für uns sehr, sehr spannend und wir freuen uns halt total, dass wir als Gegenpart oder als Gesprächspartner zu Frank Anna hier haben, die ja aus einem Land kommt, das noch nicht so weit ist, diese ganze Ungerechtigkeit aufarbeiten zu können. Anna, kannst du vielleicht die Situation vor Ort in Belarus unseren Zuhörerinnen kurz schildern? Wie steht es da um die Freiheit?
Zurzeit gibt es in Belarus keine Freiheit. Wie wahrscheinlich alle wisst, im August 2020 mehrere hunderttausend Belarusen auf der Straße gelaufen, um seine Meinung zu sagen und protestieren gegen Fälschung der Wahlen. Seit 5 Jahren die Repressionmaschine ist viel schlimmer geworden. Es wurden alle NGOs geschlossen. Es gibt es keine Pressefreiheit. Es gibt es nach inoffiziellen Aussagen 1 Million Menschen, die wegen Verfolgung, politischer Verfolgung das Land verlassen haben. Deswegen, wir können nur für Freiheit in Exil kämpfen und das machen wir. Ich hier in Berlin und meine Kollegin in verschiedenen anderen Ländern.
Also 1 Million Menschen, das sind 10% ungefähr der Bevölkerung. Ist das überraschend? Ich hätte fast gedacht, dass es noch mehr Menschen sind.
Es ist überraschend, weil wir haben nicht gedacht, dass so viele Leute das Land verlassen. Wir sind ein kleines Volk. Wir waren nach dem Zweiten Weltkrieg 9 Millionen Einwohner, die vielleicht weniger, und da ein Zehntel von uns hat das Land verlassen. Und ich weiß nicht, wie lange unser Kampf noch weitergeht, aber ich bin 100% sicher, dass es viele, viele Leute werden nicht zurückkehren, weil sie sind ausgewandert mit Kindern, mit Familien. Sie haben jetzt hier überall in Europa sich angesiedelt und natürlich nochmal so ein Wechsel kann man nicht vorstellen. Aber was schade ist, es ist die Leute, die Hochausbildung haben, die intelligent sind, die Ärzte, Lehrer, IT-Menschen und so weiter. Das ist die Sahne von Nationen. Sie sind alle jetzt weg.
Diese so Menschen zu verlieren, das war ja in der DDR sehr, sehr unerwünscht. Deshalb wurde ja auch die Mauer gebaut. So habe ich das damals noch in der Schule gelernt. Die Mauer, die auch als antifaschistischer Schutzwall bezeichnet wurde. Frank, wie war das denn damals? Hast du überlegt, dein Land, die DDR, auch zu verlassen oder lieber vor Ort vor Freiheit zu kämpfen? Kannst du deine Situation damals, als du warst ja noch ein Teenager, schildern vor Ort?
Natürlich hat man überlegt. Klar, man ist mit der S-Bahn auch Treptow zum Beispiel lang gefahren, ist ja nicht weit von hier. Stehen jetzt hier an der East Side Gallery, konnte man auch lang fahren. Auf der anderen Seite, also auf der Ostseite. Da habe ich mich immer gefragt, so als Kind, so eine Scheiße, wieso bin ich eigentlich auf der Seite geboren? Weil es so nah war, ne? Also man hat hier West-Berlin, da drüben ist es, ne? So hat es gesehen, ne? Und hat sich sonst was vorgestellt, was da alles möglich wäre. Aber ich hatte natürlich auch ein anderes Motto. Das Motto, bleibe im Lande und wehre dich täglich. Irgendwann war dieser Gedanke sozusagen auch weg. Der Westen war jetzt für mich auch gar nicht mal so unbedingt erstrebenswertes Ziel damals. Also ich habe das, vielleicht war ich da auch zu sehr indoktriniert, auch von dem, was man so in der Schule gehört und gelernt hat, jeden Tag in der Zeitung gelesen hat. Viele mussten ja in den Westen gehen. Wir sind ausgebürgert worden, mussten ausreisen, aber wir haben schon versucht, hier zu bleiben und hier was zu ändern.
Gegen was hast du dich denn genau gewehrt damals? Du hattest das erwähnt, also dass du da bleiben wolltest, um dich zu wehren, täglich. Was waren das für Dinge, gegen die du dich gewehrt hast?
Na, das fing natürlich in der Schule an. Die Militarisierung des Unterrichts. Also in den Matheaufgaben zum Beispiel, wo man sich jetzt fragt, wie Mathe, klar, Militarisierung. Na klar, wenn ich dem Bofinker eine Handgranate ausrechnen muss oder wie weit der Panzer schießt und sonst irgendwas. Damit fing das an. Ne? Und dann, ich will jetzt nicht sagen, landet man automatisch quasi in der Opposition, das ist Quatsch. Aber wenn man da konsequent bleibt und Dinge auch hinterfragt, man hat es ja jeden Tag gesehen. Es war ja nicht so, dass es irgendwie nicht sichtbar war, was hier schief läuft. Und dann ja, wächst man so rein irgendwie.
Wie war das denn bei dir, Anna? Du bist nach Berlin gekommen. Warum? Und wie hat sich das bei dir in Belarus für dich persönlich gezeigt, dass einfach die Freiheit, die du dir gewünscht hast, einfach nicht mehr da war?
Ich bin seit ich 17 war, ich bin jetzt 48, habe immer gegen Lukaschenka gekämpft sozusagen. Ich bin auf die Straßen gegangen. Berlin ist das meine Wahlheimat, weil wirklich in Berlin fühle ich mich frei. In Berlin kann ich mit solchen Leuten wie Frank zum Beispiel Gespräche führen, diskutieren, von solchen Leuten etwas lernen, weil sie haben damals die Freiheit erzielt, wollen wir auch. Aber ich bin seit Ewigkeit in Deutschland. Ich habe früher in Freiburg im Breisgau gelebt, dann bin ich zurück nach Belarus und 2019 bin ich nach Berlin, weil viele Freunde haben mir gesagt, man muss sich in einem westlichen Land älter werden sozusagen, weil ich weiß es nicht. Ich habe nie gedacht, dass ich in meine sozusagen Protestleben zu meinem Beruf machen. Deswegen, ich liebe Berlin für die Freiheit. Deswegen habe ich damals 2019 Freiheit ausgewählt aus heiterem Himmel und nicht, weil das in Belarus schlechter geworden ist. Aber natürlich nach 2010 und dann 2017, es waren starke Proteste, wo Lukaschenka sein Miliz gegen uns gestellt hat, seine Spezialeinheiten, viele Leute wurden verhaftet und so weiter und so fort. Deswegen hat man schon gedacht, dass es bei neuen Wahlen 2020 wahrscheinlich ähnlich wird, aber dass das so eine Ausmaße angenommen wird, habe ich nicht gedacht.
Also Anna hat es ja gerade gesagt, sie ist hierher gekommen, fühlt sich hier wohl in Berlin, weil es eine Stadt ist, die frei ist. Berlin ist die Stadt der Freiheit und die ist deswegen die Stadt der Freiheit, eben weil solche Leute wie Anna, aber eben auch viele Ukrainer, Taiwanesen, Iraner sich hier wohlfühlen. Weil sie hier können die leben, hier können sie reden, was sie wollen, hier können sie trinken, was sie wollen, hier können sie machen, was sie wollen. Das haben wir mit, muss man natürlich auch dazu sagen, mit verdammt viel Glück, auch im internationalen Bereich, wenn man sich den Kontext anguckt, haben wir das halt geschafft. Und wir stehen ja jetzt hier an der Mauer. Dieser Ort verbindet unheimlich viel Tragik, aber eben andererseits auch genau das, was Anna meint, nämlich durchaus die Freiheit.
Ja, man kann hier auf die Straße gehen, man kann seine Meinung sagen. Und du hattest das auch schon erwähnt, Anna, und ich glaube, Frank, du bist auch verhaftet worden, weil du damals auf die Straße gegangen bist. Was genau, Anna, bedeutet für dich, Freiheit, was gehört dazu neben Meinungsfreiheit, neben Demonstrationsfreiheit, neben Pressefreiheit? Was ist da einfach noch wichtig für dich, damit du dieses Gefühl Freiheit leben kannst?
Wie Frank schon erwähnt hat, Freiheit ist für mich, frei zu leben. Entscheiden, welche Sprache ich spreche, welche Klamotten ich trage. Zum Beispiel, ich bin jetzt angezogen, weiß-rot, und für Belarus ist es eine oppositionelle Flagge. Und für solche Klamotten in Belarus zum Beispiel wirst du jetzt verhaftet. Ja? Sogar du darfst nicht tragen, was du möchtest. Einfach frei zu atmen. Aufstehen, entscheiden, ich gehe frühstücken nach draußen oder ich frühstücke zu Hause oder überhaupt, ich frühstücke im Büro mit meinen Kollegen. Auswählen, mit wem ich befreundet sein kann, mit wem ich leben kann, zusammenleben kann, wo ich reisen kann. Alles Mögliche, was Freiheit bezeichnet. Ja? Ich will keine Angst haben, nach draußen zu gehen und etwas zu sagen. Ja? Ich bin hier Ausländerin, aber wir kämpfen für die Demokratie in Belarus. Und natürlich, unsere Organisation trifft sich oft mit deutschen Abgeordneten. Und ich als Ausländerin habe was zu sagen. Ich streite mit denen, ich diskutiere mit denen. Und da nenne ich es Freiheit. Sie hören mir eine Ausländerin, die für sein Land kämpft. Das finde ich frei.
Was ich halt toll finde, dass das Anna die Möglichkeit hat, hier mit Politikern oder auch mit Menschen wie dir zu sprechen. Meine Frage an dich ist jetzt, wie kannst du so Menschen wie Anna helfen und die unterstützen? Ich meine, darum findet ja auch die Freedom Week und die Freedom Conference zum ersten Mal dieses Jahr in Berlin statt. Kannst du ein bisschen erzählen, was da genauer passiert und was vielleicht auch hinter den Kulissen so passiert, um unfreie Staaten in der Welt zu unterstützen und Menschen wie Anna zu helfen?
Was können wir machen? Wir können genau sowas machen. Also für uns zumindest war es unheimlich wichtig, es war ein Riesenschutz, Öffentlichkeit zu haben. Öffentlichkeit hieß bei uns, dass Westberliner Medien zum Beispiel darüber berichtet haben, wenn jemand verhaftet war. Das hat die Leute tatsächlich geschützt, auch mich. Und das ist das, was wir hier in Berlin tun können. Wir können dafür sorgen, dass eine Öffentlichkeit hergestellt wird. Wir können Aufmerksamkeit darauf lenken. Und deswegen dieser Kongress zum Beispiel, wo dann 168 Dissidenten aus der ganzen Welt kommen, die sich eben für Freiheit und Demokratie einsetzen. Aus Venezuela zum Beispiel der Leopold Lopez oder aus dem Iran im Massis. Und denen sozusagen zu helfen, hier ihren Kongress durchzuführen, hier eine Aufmerksamkeit dafür ja, zu entwickeln. Ich glaube, Aufmerksamkeit ist das Wichtigste.
Ja, was mich da so erschrocken hat, dass Anna, du vorher gesagt hast, Lukaschenko ist das egal, was hier passiert. Da können wir noch so viel über ihn schimpfen, da können wir noch so sehr die Wahrheit von dem, was er da eigentlich macht, erzählen. Ihm ist das egal. Was kann man dann da noch machen?
Wie Frank gesagt hat, wir müssen die Aufmerksamkeit von Belarus nicht runterdrehen, weil egal ob Lukaschenko egal ist oder nicht, aber die Organisationen, die zu Demokratie arbeiten, die zum Beispiel, wie Frank gesagt hat, was Ukraine angeht, man kann immer noch für Belarus und Ukraine spenden. Wir haben Libereco, wir nehmen gerne Spenden und wir machen Projekte zu Belarus und wir machen Projekte zu Ukraine. Meine Kollegen fahren ständig zu Ukraine und machen soziale Projekte dort zum Beispiel. Für Lukaschenko ist das alles egal, aber trotzdem, man kann durch Sanktionen wirken sehr gut immer. Man kann mit Aufmerksamkeit schon helfen, Belarus sichtbar machen. Wir haben sogar eine Kampagne gehabt, Belarus sichtbar machen, weil in Gefängnissen bleiben immer noch die oppositionelle Führungskräfte oder einer der bekanntesten Nobelpreisträger ist Bilatski, die 1989 die bekannteste Menschenrechtsorganisation in Belarus gegründet hat, namens Vesna. Und dann natürlich muss man immer ständig für die Leute kämpfen, die in Gefängnissen sitzen, für politische Gefangene. Ich habe heute die Zahlen geguckt und das ist immer noch 1196 politische Gefangene im Gefängnis. Und seit Mai 2020 die Menschenrechtsorganisation Vesna hat über 4000 Leute als politische Gefangene anerkannt. Wir haben damals die Statistik verglichen, wie viele politische Gefangene für 100.000 Einwohner im Gefängnis gesteckt worden sind. Und wir kamen auf eine schreckliche Zahl, es war sogar mehr als damals in der DDR. Und weil wir so ein kleines Volk ist, da kann man sagen, dass jeder Zweiter hat jemanden, der in Gefängnissen entweder gewesen ist oder immer noch. Das bedeutet, im Land gibt es keine einzige Familie, die über irgendwelchen politischen Gefangenen sprechen könnte.
Ja, we stand by you ist, glaube ich, euer Hashtag und sehr ähnlich eigentlich auch das, was man aus den damaligen Montagswachen, also aus der Opposition aus der DDR kennt. Wir haben vorher auch schon gesprochen und du meintest, es waren nicht immer gleich am Anfang so viele Leute, die sich da gegen das Regime gestellt haben. Ja, wie kam die Bewegung ins Rollen? Also, wir sind das Volk.
Genau. Ein durchaus kluger Historiker betont immer wieder, dass Revolutionen eigentlich prinzipiell aus Minderheiten entstehen. Zu DDR-Zeiten bis 1989, bis zu den ersten wirklich großen Massendemonstrationen in Leipzig, aber auch in Berlin. Das war ja mehr oder weniger zeitgleich. Es gab relativ viele Gruppen. Die Staatssicherheit hat mal für die gesamte DDR eine Aufstellung gemacht, ungefähr 2000 Leute. Als es dann zu den Demonstrationen kam, darf man sozusagen die Gesamtsituation nicht vergessen. Eine riesige Fluchtwelle über Ungarn. Die Auseinandersetzung dann Anfang Oktober in Dresden, in dem Bahnhof. Da hatten wir schon in der Gethsemane-Kirche angefangen mit der Mahnwache. Die Wahlfälschung im Mai 89, wo wir Demonstrationen gemacht haben auf dem Alexanderplatz. Das hört sich groß an. Wir waren 20 Leute, wenn es hochkam. Ne? Das spielte alles eine Rolle. Und das war so eine Gemengelage, wo ich dann damals auch immer gesagt habe, also es gibt drei Dinge, die passieren können. Entweder wir gewinnen, was auch immer das bedeutet. Wir landen im Westen, indem wir abgeschoben werden. Oder wir landen im Knast und vom Knast dann im Westen. Und diese Massen, die dann kamen, das sieht natürlich viel aus, aber im Endeffekt war es auch nicht die Mehrheit. Die Mehrheit ist hinter der Gardine geblieben und hat, sag ich mal, so rausgeguckt, ne? Und hat sich aber auch nicht getraut. Auch nicht dann, als es eigentlich ungefährlich war. Also Alexanderplatz, die größte Demo am 4. November mit 500.000 Leute. Das ist viel, aber eigentlich hätten 17 Millionen auf die Straße gehen müssen. Ziehen wir mal noch Parteimitglieder ab, die nur Mitläufer waren. Genauso ist es in Belarus. Die Opposition dort ist klein. Und das liegt schlicht und ergreifend auch daran, dass man sich natürlich auch nicht traut. Und das ist eben, muss man wahrscheinlich auch Verständnis für haben. Und das ist halt nun mal die Mehrheit. Die Mehrheit bleibt hinter der Gardine stehen.
Was denkst du, wenn du jetzt entlang der Mauer spazierst? Gibt dir das Hoffnung oder gehen dir eher Gedanken durch den Kopf? Ja, wie ist es jetzt in Belarus? Da ist es immer noch nicht möglich. Wird es da jemals möglich sein? Oder ja, es kann möglich sein und wir können es schaffen. Was passiert da in deinem Kopf?
In meinem Kopf? Ich habe Frank letztes Jahr schon kennengelernt und ihm und seine Freunde. Und da haben wir über belarussische Proteste gesprochen. Und ich habe gesagt, ja, fast 5 Jahre vergangen und wir haben nicht erreicht. Und sie haben mir Hoffnung gegeben, haben gesagt, gib nicht auf, man muss weiterkämpfen, es dauert. Es dauert immer, guck uns an, DDR war sehr lange unter sowjetischer Besetzung und so weiter. Und wenn ich Mauer entlang laufe, für mich ist es ein Zeichen dafür, ich habe traurige Gedanken. Ich habe zum Beispiel ein Zeichen dafür, wie schnell kann man eine Nation durch 2 gespaltet werden. Weil hier war die Mauer und bei uns ist es die Grenze zu Westeuropa, zu Polen und Litauen, das ist unsere Mauer, wo viele Familien gespaltet worden sind, wo Aktivistinnen und Aktivistinnen, oppositionelle Leute, die Land verlassen haben, können nicht zurück nach Belarus kehren. Ich war zum Beispiel 5 Jahre nicht zu Hause. Und meine Kolleginnen und Kollegen, meine Freunde, dasselbe. Deswegen, ich denke immer, dass es deutsches Volk hat so viel getan, dass diese Mauer fiel. Jetzt muss das deutsche Volk so viel machen, dass diese Mauer hier in Berlin nicht wieder aufgebaut wird. Ich spüre das. Ich bin 2019 gekommen, jetzt ist 2025 und ich sehe, wie die Gesellschaft hier in Deutschland, die Zivilgesellschaft auseinanderfällt. Ja? Und ich als Belarusin, die für ihre Freiheit kämpft und für Freiheit meines Volkes, ich bitte sie darum, dass sie immer entlang Mauer laufen und denken daran, dass es ein Symbol für Freiheit und Widerstand ist. Und da, man muss das nie vergessen, dass es diese Mauer, so schnell wie sie gefallen ist, kann so schnell wieder aufgebaut werden.
Ich würde vorschlagen, vielleicht laufen wir mal tatsächlich ein Stück an der Mauer entlang. Denn Anna, du hast uns vorher erzählt, dass einer der Künstler des berühmtesten Murals tatsächlich an der Mauer ein Bekannter von dir war, der leider gestorben ist.
Ja, ich habe tatsächlich den Künstler, der diese bekannten Kuss gemalt hat, kennengelernt. Und ich habe mit ihm gesprochen über das Bild, woher das stammt und so weiter. Aber leider dieser bekannte russische Künstler verstorben an Corona.
Also wir haben uns nochmal aufgemacht an eine ganz bestimmte Stelle hier an der Mauer.
Ja, also dieses Mural nennt sich Der Bruderkuss von Dimitri Wrobel und die damals Verantwortlichen. Frank, jetzt musst du mir helfen. Und Anna, wer sind die beiden, die man auf dem Mural sieht?
Honecker, das ist Honecker und Brezhnev.
Ja, und unter dem Mural steht, mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben.
Svizete smertne lubvi. Es war irgendwie ein Treffen zwischen Parteigenossen von damaligen Sowjetunion und DDR. Und das war in einer irgendwelchen DDR-Zeitung abgebildet. Und er hat das einfach abgemalt. Er hat darüber nachgedacht, über Liebe allgemein, wie er damals erzählt hat. Sein privates Leben war nicht so irgendwie, es war Dreieck, er hat 2 Frauen parallel geliebt und da dieses Bild hat ihm da Anstoß gemacht, über Liebe nachzudenken, über Freiheit und so.
Dieser Kuss, das war üblich, das war immer, hat man sich immer drüber amüsiert, wenn die sich getroffen haben, haben sie irgendwie recht abgeknutscht.
Das ist etwas, was Hoffnung birgt. Oder ist es einfach ein Stück Geschichte?
Für mich ist es ein Stück Geschichte, mehr als irgendwelche Hoffnung.
Also vielen, vielen Dank und also schön, dass wir hier sein können und wie wir schon gesagt haben, einfach frei über alles, fast alles sprechen können. Danke Anna, danke Frank.
Vielen Dank auch, dass ihr mich eingeladen habt. Hoffnung. Hoffnung ist ein Wort oder ein Gefühl. Natürlich, Hoffnung muss immer sein. Ohne Hoffnung kann man nicht weiterkämpfen, oder Frank?
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Und mehr zu unseren Themen, zur Menschenrechtsorganisation Libereco, in der auch Anna aktiv ist, findet ihr in den Shownotes unseres Podcasts. Auch zum Engagement und der Arbeit von Frank und natürlich alles zur Berlin Freedom Week vom 8. bis 15. November. Euch Dankeschön fürs Zuhören. Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Deezer. folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.